HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. Vor 10 Jahren hat sich Fußballnationaltorwart Robert Enke das Leben genommen. Sein Tod hat ganz Deutschland erschüttert und nicht nur die Fußballwelt aufgerüttelt. Enke litt an Depressionen. Robert Enke glaubte, seine Krankheit verstecken zu müssen. Er befürchtete, sonst alles zu verlieren. Seinen Beruf, sein Ansehen, seine Position als Deutschlands Nummer 1. Durch seinen Tod ist das Tabuthema Depression stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Und mittlerweile sprechen auch andere Spitzensportler offen über ihre psychische Erkrankung. Mit der Robert-Enke-Stiftung kämpft Enkes Ehefrau Theresa unter anderem für die Enttabuisierung und die Entstigmatisierung des Themas Depression. Unser Reporter Moritz Kassalett berichtet darüber, wie sich der Umgang mit der Krankheit seit Robert Enkes Suizid verändert hat.
Als Theresa und Robert Enke sich auf der Schule in Jena kennenlernen, ist Robert schon ein Riesentorwarttalent. Er wechselt nach dem Abitur erst nach Mönchengladbach, dann nach Lissabon und schließlich zum großen FC Barcelona.
Immer wieder begleitet von depressiven Phasen. In Barcelona ist Enke nur Ersatztorwart. 2003 wechselt er zu Fenerbahce Istanbul, was er später selbst als großen Fehler bezeichnet. In der Türkei wird er zum ersten Mal schwer krank und löst nach nur einem Spiel seinen Vertrag auf.
Er konnte nicht aufstehen, er hatte keine Emotionen mehr, hat sich ins Zimmer gelegt, alles verdunkelt. Dann haben wir gesagt, Robby muss in Behandlung nach Deutschland. Und der schlimmste Satz, den er zu mir sagte, war dann, du schickst mich weg. Und dann habe ich gesagt, ich schick dich nicht weg, aber ich kann dir nicht helfen. Du brauchst jetzt wirklich fachmännische Hilfe. Und nach der Therapie war er wirklich ein glücklicher, ausgeglichener Mensch, der den Fußball nicht dazu gebraucht hat.
Robert Enke macht einen erfolgreichen Neuanfang in der 2. spanischen Liga auf Teneriffa. Nach einem starken halben Jahr holt ihn Hannover 96 zurück in die Bundesliga. Mehr als 5 Jahre wird Enke Torwart bei den Niedersachsen sein. Eine prägende Zeit, auch für seine Frau Theresa.
Die ersten 2 Jahre war unser Leben sehr intensiv, sowohl positiv als auch negativ durch unsere kranke Tochter Lara. Aber sportlich lief es bei Robby in Hannover toll. Es war eine schöne Zeit.
Und in Hannover ist Robert Enke von Beginn an hoch angesehen, bei Mitspielern und Fans. Robert Enke ist einer der besten Torhüter der Bundesliga. Und er ist Vater.
Im Sommer 2004 bringt Theresa ihre Tochter Lara zur Welt. Schon vor der Geburt war klar, dass die Kleine einen schweren Herzfehler hat. Lara ist viel und lange im Krankenhaus, wird mehrmals operiert. Kurz nach ihrem 2. Geburtstag, im Spätsommer 2006, stirbt sie nach einer vergleichsweise leichten Ohrenoperation.
Der Tod wirft Robert Enke nicht aus der Bahn. Nur wenige Tage später steht er in der Bundesliga wieder im Tor.
Man kann ja nicht den ganzen Tag nur trauern und sich in die Ecke setzen und sagen, es kann nicht weitergehen, es muss weitergehen. Ich habe eine Verantwortung mir gegenüber, meiner Frau gegenüber, unserem Leben gegenüber. Seit unsere Tochter auf der Welt war, ist die Wichtigkeit des Fußballs einfach nicht mehr so da, wie sie vorher war. Das ist ganz klar. Trotz all dem ist es mein Beruf, in dem ich versuche, so gut wie möglich zu sein. Und so gut wie möglich sein bedeutet, auf der persönlichen Schiene in die Nationalmannschaft zu kommen. Und da werde ich alles dran setzen.
Robert Enke ist in der Form seines Lebens, ist Kapitän und hat seinen eigenen Fansong.
Ist das Herz unseres Lieblingsvereins, Robert Enke Nummer 1. Er steht im Tor und wir dahinter stimmen alle ein.
Sadogo, der war eingewechselt gegen Enke. Maravicchia gegen Enke. Truchowski gegen Enke. Fantastisch die Leistung des 96-Keepers. Glänzend pariert.
Danach wird er zum Nationalspieler. Im März 2007 feiert Enke im Freundschaftsspiel gegen Dänemark sein Debüt. 0:1. Zum ersten Mal unter dem neuen Bundestrainer Jogi Löw verliert Deutschland ein Spiel. Aber natürlich ist Enke trotzdem glücklich.
War ein sehr erhebendes Gefühl. Ich bin sehr stolz, dass ich jetzt mein erstes Länderspiel habe. Schade, dass wir nicht zumindest ein Unentschieden erreichen konnten. Aber klar freue ich mich über das Länderspiel.
Enke bleibt in der Nationalmannschaft, ist erst hinter Jens Lehmann die Nummer 2 und nach der Europameisterschaft 2008 auf dem Weg zur deutschen Nummer 1.
Theresa und er adoptieren ein kleines Mädchen. Alles ist perfekt. Dann kommt die Depression zurück. Mit einer Wucht, die sich niemand erklären kann.
Für mich ist so dieser Irrsinn, dass wir im Mai, im Anfang Mai kam Leila zu uns und wir sind dann Mitte Mai oder Ende Mai sind wir dann nach Lissabon geflogen und die Bild-Zeitung hatte die Titelgeschichte Papa Enke fliegt als Nummer 1 nach Lissabon. Und das war so, da konnte ich habe das gesehen, konnte ich mein Glück gar nicht fassen. Das war so, wow, es ist sozusagen alles wieder in geregelten Bahnen und wir sind wieder glücklich und das Leben kann doch schön sein und wir konnten es uns nie erklären. Man denkt natürlich viel nach. Die anderen Depressionen hatten immer Auslöser, aber diese Depression kam aus dem heiteren Himmel und er sagte auch so heftig wie nie davor. Also ich hatte mir versprochen, dass er nach seiner letzten heftigen Depression eben weiß sozusagen, das ist schlimm und dann wird es irgendwann wieder besser. Aber damals hat er immer gesagt, dieses Mal ist es irgendwie anders. Also er konnte das nicht begreifen, weshalb es ihn so erwischt hat und so rasant dann.
Im Herbst 2009 täuscht Enke eine mysteriöse Virusinfektion vor, um nicht spielen zu müssen. Er ist wieder in psychiatrischer Behandlung, lehnt einen stationären Aufenthalt aber ab. Er will tunlichst vermeiden, dass die Öffentlichkeit von seiner schweren Depression erfährt.
Nach seiner Pause macht er noch 2 Spiele für Hannover. Das letzte 2 Tage vor seinem Tod, beim 2:2 gegen den Hamburger SV.
Denn es gibt einen Freistoß von Trochowski. Piotr Trochowski, Elia Furcirondolo am Ball, erneute Führung für die Hamburger. Auch er nur 1,76 groß. Und Robert Enke, schuldig oder nicht? Zumindest mal zögert er beim Rauslaufen, entscheidet sich dann für Stehenbleiben und ist schließlich machtlos gegen den Kopfball von Elia.
Direkt nach dem Tor ist Pause. Für Robert Enke kein guter Tag bislang. Seine Nichtnominierung für die Nationalmannschaft ist dagegen okay für ihn, wie er selbst sagt. Das sei so abgesprochen gewesen mit Bundestrainer Löw. Sein letztes Interview gibt Enke nach dem Spiel gegen den HSV.
Ja, ich denke, wenn man kurz vor Schluss das 2:2 macht, dann muss man zufrieden sein. Und ich denke, es war auch gerecht soweit. Man weiß es vorher immer nicht, aber so wie das Spiel gelaufen ist, muss man schon sehr zufrieden sein. Ja.
2 Tage später ist Robert Enke tot.
Nur wenige Stunden, nachdem sein Freund Ronald Reng noch mit ihm telefoniert hat.
Was man festhalten muss vielleicht, ist, dass Robert eigentlich 2009 fast eigentlich alles richtig gemacht hat in der Behandlung von Depressionen. Also er hat sofort wieder den Kontakt gesucht zu einem Psychiater. Er wurde wieder in Gesprächstherapie und auch mit Medikamenten behandelt. Er hatte ja auch ein Umfeld, das sich über Depressionen auskannte. Seine Frau, sein Berater Jörg Neblung. Er hatte im Dorf, wo er gewohnt hat, in Empede, seine engsten Bekannten, Freunde, die waren eingeweiht. Er hatte in der Mannschaft in Hannover mit Hanno Balic sehr verständnisvollen, eingeweihten Mitspieler. Und trotzdem sind die Depressionen oft so stark, dass sie einen Menschen in diese völlig verzerrte Wahrnehmung reintreiben, dass der Tod eine Lösung ist. Also dieser Tod hat nichts Heldenhaftes. Dieser Tod ist in keinster Weise freiwillig. Es ist kein Freitod. Das sind Leute, die nicht mehr Herr ihrer Gedanken sind in dem Moment und die deswegen aus dieser momentan verzerrten Wahrnehmung heraus eine irrsinnige Fehltat begehen.
Wer die Veranlagung dafür hat, kann jederzeit an einer Depression erkranken. Auch diejenigen, die erfolgreich und ansonsten gesund sind und eine gute Partnerschaft haben, kann es treffen. Das sagt Psychiater Ulrich Hegerl. Er ist Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt. Die Veranlagung könne genetisch bedingt, aber auch erworben sein, zum Beispiel durch traumatische Erlebnisse in der frühen Kindheit.
Und Menschen, die keine Veranlagung haben, die rutschen auch unter schwersten Belastungen nicht in die wirkliche Depression. Es ist nämlich wichtig zu unterscheiden, die ganz normalen psychologischen Reaktionen auf die Bitternisse des Lebens, die wir alle kennen, Stress, Verlusterlebnisse, Misserfolge, Partnerschaftskonflikte, das kennt jeder Mensch. Das muss man klar trennen von der Erkrankung Depression. Das ist ein anderer Zustand.
Hegal bemängelt, dass viele Laien, aber auch unerfahrene Ärzte und Psychotherapeuten glaubten, Depression sei vor allem eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände. Äußere Faktoren spielen aber eine viel kleinere Rolle, als viele glauben, sagt Hegal.
Man spricht zum Beispiel von einer Depression, wenn über 2 Wochen permanent anhaltend mindestens 4 Krankheitszeichen einer Depression vorliegen. Dazu zählen die Kernsymptome, das ist die gedrückte Stimmung, das ist eine Unfähigkeit, sich über irgendetwas zu freuen. Das ist wie im Lichtschalter abgeschaltet in allen Lebensbereichen und ein permanentes Erschöpfungsgefühl. Das gehört eigentlich fast immer mit dazu zur Depression. Und dann kommen weitere Krankheitszeichen dazu, Appetitstörungen, fast immer Schlafstörungen, dann Hoffnungslosigkeit, die Neigung zu Konzentrationsstörungen, zu Schuldgefühlen und dann eben auch finstere Gedanken bis hin zu den Impulsen, sich was anzutun. Und von diesen Krankheitszeichen, wenn 4, mindestens 4, permanent vorhanden sind, dann spricht man von einer leichten Depression, wobei eine leichte Depression eine schwere Erkrankung ist.
Bei einer Depression sind bestimmte Botenstoffe im Gehirn aus dem Gleichgewicht geraten. In den meisten Fällen ist die Krankheit heilbar. Bei Robert Enke endete sie am 10. November 2009 tödlich.
Deutschland ist geschockt. Hannover trauert. Am nächsten Tag erzählt Theresa Enke auf einer beeindruckenden Pressekonferenz von der Krankheit ihres Mannes.
Die Zeit während der Depression, die war nicht einfach, aber wir haben sie zusammen durchgestanden, weil wir schon mal eine Zeit nach Istanbul und Barcelona durchgestanden haben und auch mit Dr. Marxers Hilfe und einfach so viel Hoffnung daraus gezogen haben, dass was wir alles schaffen können. Und auch nach Laras Tod, das hat uns einfach so zusammengeschweißt, dass wir gedacht haben, wir schaffen alles. Und wir dachten halt auch, mit Liebe geht das. Aber man schafft es doch nicht immer.
Niemals allein, wir gehen Hand in Hand.
4 Tage später findet in Hannover die größte Trauerfeier in Deutschland seit dem Tod von Konrad Adenauer statt. Im Stadion von 96 ist der Sarg von Robert Enke aufgebahrt.
Ja, man kriegt das eher so mit in Trance. Ich bin da mitgegangen, aber habe das nicht wirklich mitbekommen. Ich sehe die Bilder danach, aber in so einer Situation, in so einer Tragödie, macht man ja die Scheuklappen hoch und lässt es dann alles über sich ergehen. Aber ich habe nicht diese Beerdigung im Stadion organisiert oder es war auch nicht meine Idee. Robbie wäre es auch ein Stück weit peinlich gewesen, wenn er das mitbekommen hätte, was da aufgefahren wird. Ich glaube, das wäre ihm als Person Robert Enke unangenehm gewesen.
Besonders in Erinnerung bleibt die Rede des damaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger. Frei gehalten, ohne Manuskript.
Fußball ist nicht alles. Fußball, meine Damen und Herren, liebe Trauergemeinde, darf nicht alles sein. Ein Stück mehr Menschlichkeit. Ein Stück mehr Zivilcourage, ein Stück mehr Bekenntnis zur Würde des Menschen, des Nächsten, des Anderen. Das wird Robert Enke gerecht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Was ist davon 10 Jahre später geblieben? In den Fußballstadien werden Spieler und Funktionäre teilweise immer noch übel beleidigt. Zeitungen und Online-Portale nennen Spieler immer noch Versager oder Trottel.
Erich Laser ist Präsident des Verbandes Deutscher Sportjournalisten und sehr kritisch mit seiner Branche.
Naja, man muss ja immer bei den Medien auch differenzieren. Beim Boulevard, da ist, glaube ich, nichts passiert. Da geht es weiter um die Schlagzeile und irgendeine Geschichte mag sie noch so abstrus sein, Hauptsache die Zeitung verkauft sich. Da sind die moralischen Grenzen auch andere. Vor dem Individuum, um das es geht, der Sportler oder die Sportlerin, das sind ja unsere Objekte, über die wir berichten. Da könnte man mal auf die Leitlinien des Sportjournalismus verweisen, wo man auch die Folgen der Berichterstattung bitteschön zu bedenken hat. Und wenn da jemand einfach mal so niedergemacht wird, dann ist es respektlos.
Nach dem Tod von Robert Enke haben der Deutsche Fußballbund, die Deutsche Fußballliga und Hannover 96 die Robert-Enke-Stiftung gegründet. Die kämpft unter anderem dafür, dass Depression in unserer Gesellschaft enttabuisiert wird. Und da haben die Medien sehr wohl etwas dazugelernt, sagt Geschäftsführer Jan Basler.
Ja, man kann es ja letztendlich eigentlich ganz gut vergleichen. Wie muss sich Robert Enke gefühlt haben, als er lange vor 2009 wusste, dass er psychisch krank ist und gesehen hat, wie in einem vergleichbaren Fall berichtet wurde. Und das war der Fall Sebastian Deißler ja vor allem, der ja nun auch in den Zeitungen als Psycho tituliert wurde, der eben nie wieder richtig auf den Fußballplatz zurückgekehrt ist, nicht mehr in der Nationalmannschaft gespielt hat. Das war für Robert der Weg, den er fühlte, wenn er offen darüber spricht. Und deswegen hat er sich dagegen entschlossen.
Andere Spitzensportler haben inzwischen offen über ihre Krankheit gesprochen.
2 Jahre nach Enkes Tod hat sich Markus Miller behandeln lassen. Auch er war Torwart von Hannover 96 und hat etwas getan, was Robert Enke in den letzten Wochen seines Lebens tunlichst vermeiden wollte. Er hat sich in stationäre Behandlung begeben.
Also mein Gefühl ist es, dass so traurig eben die Geschichte mit Robert war, mir die Sache extremst erleichtert hat. Alle Leute im Verein, das gesamte Umfeld ist da sensibilisiert dafür gewesen. Ich weiß nicht, ob ich bei einem anderen Verein den Schritt auch so gewagt hätte.
Vergangenes Jahr hat der englische Fußballnationalspieler Danny Rose offen über seine Depression gesprochen. Weitere prominente Beispiele sind Fußballstar Andres Iniesta, Skirennläuferin Lindsay Vonn und Eishockeyspieler Konstantin Braun.
Ja, einfach eine absolute Leere. Es war keine Freude mehr da. Ich habe nichts mehr gespürt. Also es war einfach immer der gleiche Gewühlszustand. Und der war meistens einfach, wie wenn man betäubt ist, irgendwie innerlich. Und so bin ich dann durch die Gegend marschiert.
Braun spricht wie selbstverständlich darüber. Und er wurde wie Enke krank auf dem Höhepunkt seiner beruflichen Karriere. 2013 war das, als er gerade mit den Eisbären Berlin zum 6. Mal deutscher Eishockeymeister geworden war und zum wertvollsten Spieler der Playoffs gewählt wurde. Dann ging nichts mehr. Und Braun hat es allen erzählt.
Es ist schwierig, 3-4 Monate Therapie zu machen, ohne damit an die Öffentlichkeit zu gehen für mich, weil dann ist man in der Klinik mit anderen Menschen und die wissen auch irgendwann, wer man ist. Um das offen und ehrlich alles zu besprechen, muss man damit einfach auch dann sich selbst den Druck nehmen.
Konstantin Braun hatte etwas, was für schwer depressiv erkrankte Menschen sehr typisch ist. Auch er hatte Suizidgedanken.
Für die Arbeit der Robert-Enke-Stiftung sind solche Beispiele wichtig. Theresa Enke ist ihre Vorstandsvorsitzende.
Für uns ist es wichtig, dass Strukturen und Netzwerke intern geschaffen werden, dass Spieler wissen, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich merke, da stimmt was nicht mit mir, sie die Trainer ansprechen können, im Verein die Menschen eben wissen, es gibt die Robert-Enke-Stiftung, es gibt Hilfe.
Unter anderem hat die Stiftung ein Netzwerk aus 70 Sportpsychiatern in ganz Deutschland aufgebaut und eine Hotline eingerichtet. Leistungssportler können am Telefon Hilfe bekommen.
Die Stiftung besucht regelmäßig Fußballspiele in ganz Deutschland. Mit einem kleinen Stand, um auch die Zuschauer vor den Stadien über die Krankheit Depression zu informieren.
Vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande in Hamburg Anfang September eilen viele Zuschauer am Stand der Stiftung vorbei. Ein paar bleiben nachdenklich stehen, gehen dann aber weiter. Und manche kommen näher und zeigen sich sehr interessiert.
Ja, bin ich auch, weil ich damals, als es durchkam, diese Nachricht, auch selbst tief betroffen war von dieser ganzen Sache. Also gerade auch, dass er diesen Weg gewählt hat. Und ich sage ja, ich hätte gerade eben wieder weinen können, als das so durchkam. Es hat ja nicht nur ihn betroffen, auch diejenigen, die im ganzen Umfeld, auch der Zugfahrer, leidet auch heute, bis heute drunter, dass ihm das passiert ist. Es betrifft so viele. Also nicht nur denjenigen, der gestorben ist, der diesen Weg gewählt hat, sondern auch die Hinterbliebenen. Die leiden ja eigentlich immer drunter und denen muss man auch viel Hilfe geben.
Unter dem Pavillon stehen 2 hohe Tische mit Flyern und ein weißes Flipboard. Ein Pärchen bleibt stehen und macht mit Franziska Wagner ein Quiz. Auf der Tafel stehen 6 Fragen mit Antwortmöglichkeiten. Und die beiden müssen mit blauen und roten Magneten ihre Antworten markieren.
Wie viele Menschen in Deutschland leiden in ihrem Leben mindestens einmal an Depressionen? Oha!
Mindestens einmal.
Und dann nehme ich volles von 20%.
Würde ich auch sagen, 20%.
Einmal sage ich schon 20%.
Hier haben Sie leider beide richtig gelegen. Und das sind 20%, die mindestens einmal in ihrem Leben an einer Depression erkranken. Also tatsächlich kann man sagen, jeder 5. erhält offiziell die Diagnose Depression einmal in seinem Leben. Man kann sich aber vorstellen, dass die Dunkelziffer dann nochmal deutlich höher liegen dürfte bei Menschen, die sich vielleicht gar nicht bewusst sind,
so,
dass sie da eine...
In den Zeiten war das ja gar nicht bekannt, Depression. Da wurde das ja erst tüdelig oder irgend so ein Kram. Da wurde es ja mit abgetan. Da war ja Depression auch verpönt, ne?
Was beeindruckt Sie am meisten?
Erschreckend, diese 15%, die Suizid begehen. Das finde ich erschreckend. Das stimmt, ja. Weil ich sag mal, wenn man das früh genug erkennt, kann man vielleicht was heilen. Aber das ist eben bei den schwer Depressiven.
Bei Robert Enke war es ja auch bekannt, dass er depressiv ist. Und trotzdem hat er Selbstmord begangen, obwohl es erkannt wurde, ne? Also deswegen, das hat damit nichts zu tun, dass man demjenigen dann damit helfen kann. Nee. Das ist undurchschaubar, so ein Mensch in dem Moment.
Danach gehen die beiden weiter ins Stadion. Dafür sind sie ja eigentlich hier.
Depression ist eine Volkskrankheit. Häufig sind Schlagzeilen zu lesen, wonach immer mehr Menschen daran erkranken. Doch das stimmt so nicht, sagt Professor Ulrich Hegerl, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
Wir haben aber eine Zunahme in der Häufigkeit, in der die Diagnose gestellt wird. Was darauf zurückzuführen ist, dass mehr Menschen sich heute Hilfe holen als früher und die Ärzte Depressionen besser erkennen. Die können sich ja leicht hinter körperlichen Beschwerden oder anderen Problemen verstecken. Und heute werden sie besser erkannt. Insofern ist die Zunahme der Diagnosehäufigkeit, die wir in vielen Statistiken sehen, zum Beispiel bei den Arbeitsunfähigkeitstagen, eher eine erfreuliche Entwicklung. Und in dem gleichen Zeitraum, in dem die Erkennungsrate zugenommen hat, gingen auch die Suizidraten zurück. Wir hatten vor etwa 35 Jahren in Deutschland 18.000 Suizide jedes Jahr. Jetzt haben wir etwas mehr als 9.000. Und das hat damit zu tun, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen und vor allem auch Depressionen heute häufiger aus Isolation rauskommen und Hilfe kriegen.
Eine Depression könne jeden treffen, sagt Ulrich Hegerl. Auch jemanden, der erfolgreich sei und eine gute Partnerschaft habe. So war es bei Robert Enke 2009 ja auch. Was seine schwere Krankheit ausgelöst hat, weiß niemand. Das manchmal harte Fußballgeschäft jedenfalls nicht, ist sich Enkes Freund und Biograf Ronald Reng sicher.
Die Leute haben ja immer das Gefühl aus ihrem vagen Verständnis von Depressionen, der Druck, der große Druck des Profifußballs hätte Robert krank gemacht. Das ist definitiv nicht so. Robert ist die meiste Zeit seiner Karriere mit diesem Druck fantastisch zurechtgekommen. Offenbar hat der Druck einmal 2003, der selbstgemachte Druck, die Depression ausgelöst. Aber so funktionieren Depressionen nicht. Robert hatte genetisch oder durch ein Trauma in seiner Kindheit ausgelöst, das weiß ich nicht, eine so wie manche Leute anfällig sind für Schnupfen, war er anfällig für Depressionen. Und ich bin mir bei Robert ziemlich sicher, es ist traurig, aber wahr, er wäre auch in jedem anderen Beruf irgendwann depressiv geworden für Phasen. Da braucht es nicht, dass 70.000 schreien, Enke, du Schwein, um depressiv zu werden. Da braucht es irgendeinen kleinen Auslöser. Dann kannst du dich genauso treffen, wenn du Sekretärin bist, wenn du Gitarrenspieler bist, wenn du an der Supermarktkasse sitzt.
Zehn Jahre ist Robert Enke nun tot. Die Bilder vom Lichtermeer am Stadion abends und von der Trauerfeier sind unvergessen. Die Stärke von Theresa Enke ist bis heute beeindruckend. Roberts Frau lebt inzwischen mit ihrer Familie wieder in Hannover.
Wenn ich an Robby und Lara denke, dann freue ich mich, wenn ich über sie reden darf. Und irgendwann verwandelt sich eben der Schmerz in Dankbarkeit. Und ich denke eben an Robby und freue mich, was wir hatten und hoffe einfach, dass er oben auf der Wolke sitzt mit Lara und dass es ihm gut geht.
10 Jahre ist es her, da hat sich Fußballnationaltorwart Robert Enke das Leben genommen. Sein Tod hat ganz Deutschland erschüttert und nicht nur die Fußballwelt für die Krankheit Depression sensibilisiert. Der Bericht dazu kam von unserem Reporter Moritz Kasalett Mein Name ist Liane Stahl und die Sendung finden Sie natürlich auch bei uns im Internet auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.